ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Meinst du, es war so schlimm, dass die Leute wütend werden, wenn sie unsere Folge hören?
Nee, ich hoffe, sie denken einfach nur nach. Und wenn sie wütend werden, dann richten sie ihre Wut nicht auf eine Person und auch nicht auf das Empfangsgerät, bitte. Lasst eure Bluetooth-Box heile.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich.
Die Frage heute: Warum sind wir so wütend?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tee mit Warum.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt euch schon einen Tee aufgebrüht. Wir machen das später auch. Und wir haben heute einiges für euch mitgebracht.
Wir behandeln heute die Frage, warum sind wir so wütend, und werden einen Gast hier im Studio haben, nämlich Jürgen Werner.
Und wir schauen mal in die Philosophie. Und zwar schauen wir uns an, was Martha Nussbaum zu Wut sagt. Und wir haben auch wieder auf Social Media gefragt, was ihr so über die Wut denkt, was euch wütend macht, warum ihr wütend seid, und schauen uns später auch mal an, was ihr dazu mitgebracht habt.
Denise, die Wut. Ist das etwas, was dir bekannt vorkommt?
Absolut. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der Wut nie verspürt hat.
Ich bin nie wütend, ich bin immer komplett.
Okay. Ich habe dich schon mal wütend erlebt, Sebastian.
Was?
Ja. Und es war aber überhaupt nicht schlimm, weil ich finde es schön zu merken, dass du ein lebendiger Mensch bist mit all den Gefühlen.
Dass ich noch lebe.
Dass du da bist. Das gefällt mir. Ich war gerade im Tonstudio und habe eine Serie synchronisiert, und meine Figur war die ganze Zeit wütend, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da fand ich ganz interessant zu schauen, woher kommt denn die Wut oder warum, was macht uns wütend. Und dann habe ich als allererstes meine Mutter angerufen, und bevor ich sie gefragt habe, kannte ich schon die Antwort. Ich kenne ja auch meine Mutter, und habe sie gefragt, was macht dich denn eigentlich wütend?
Und was hat sie gesagt?
Ich würde jetzt mal die Zuhörenden mal nachdenken lassen, was sie wütend macht. Ich habe dann nämlich noch ganz viele andere Leute gefragt, und mir haben alle die gleiche Antwort gegeben. Auch gerade hier im Studio wurde mir die gleiche Antwort gegeben. Es ist die Ungerechtigkeit.
Ja, das ist ja auch sehr recht nobel, oder? Also, dass es immer dann die Ungerechtigkeit ist. Ungerechtigkeit ist ja etwas Schlechtes. Sehr schön, wenn Leute wütend auf die Ungerechtigkeit sind. Aber gibt es nicht auch eine Wut, die jetzt nicht so die Gerechtigkeit adressiert, sondern vielleicht auch einfach so ist, ich bin wütend, dass das nicht so und so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe?
Ja, ich glaube zum Beispiel so die Wut auf Automaten.
Ist das ehrlich, wenn die Leute sagen, nur die Gerechtigkeit?
Ich glaube, es ist ehrlich. Ich glaube, es kommt aus tiefstem Herzen, dass, wenn es ungerecht zugeht, dass es uns wütend macht.
Ich frage mich aber, wenn wir bei dieser Wut verharren und nur bei dieser Emotion bleiben, was ja dann auch etwas Aufbrausendes sein kann, es gibt ja diesen auch den Wutanfall, ob das wirklich dazu beiträgt, Gerechtigkeiten beiseite zu schieben und wirklich auch Gesellschaft zu verändern, oder ob nicht sogar ein Problem oder eine Gefahr darin besteht, zu stark mit den Emotionen zu arbeiten und die Wut nicht in das Rationale übergehen zu lassen. Ich sehe da eher so eine Gefahr, dass die Wut auch schnell zur blinden Wut werden kann.
Die Wut, also so richtig körperlich zu spüren, das kennen wir vielleicht auch alle. Ich finde, es ist jetzt interessant rauszufinden, ob das so ist, dass Wut uns hilft, oder ob die Wut uns eher im Wege steht. Also das werden wir wahrscheinlich im Lauf dieser Sendung nicht ganz alleine, aber mit einem Gast rausfinden, oder?
Was sagt die Philosophie?
Wir haben heute eine Premiere, und zwar haben wir einen Gast hier im Studio. Es ist Jürgen Werner, geboren 1956, Theologie, Philosophie, Germanistik studiert, hat als Journalist gearbeitet, war Sportreporter bei der FAZ, dort dann auch 14 Jahre Redakteur, und ist heute Buchautor, Unternehmensberater. Er lehrt an der Universität Witten-Herdecke Philosophie und Rhetorik, und er pendelt zwischen Frankfurt und einer nordfriesischen Insel, und auf dem Weg liegt Hannover. Unser Studio. Herzlich willkommen.
Grüße euch.
Wie schön, dass du bei uns im Studio bist, Jürgen. Ich habe uns einen Tee mitgebracht. Natürlich, wir wollen natürlich hier auch heute wieder Tee trinken. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich glaube, er beruhigt.
Du weißt nicht, was drin ist?
Ich weiß es nicht, es ist eine Teemischung. Ich habe ja beim vorletzten Mal oder so Tee aus Marokko mitgebracht. Mhm. Und diese Teemischung ist auch aus Marokko. Und der Herr hat gesagt, es ist was Beruhigendes dabei.
Also, ist es damit gut, heute, wenn es jetzt beruhigend wird?
Ja, es ist, denn niemand wird wütend. Das wäre doch schön, oder? Oder ist Wut eine wichtige Sache?
Ich glaube, dass sie elementar ist und total wichtig.
Die Wut?
Ja, natürlich.
Inwiefern?
Ne, insofern, als man ja mal abgesehen jetzt von diesem Phänomen, das im Zweifel sehr unangenehm für einen selber sein kann, der wütend ist und für einen selber sein kann, der Empfänger von irgendwelchen wütenden, Adressat von irgendwelchen wütenden ist, spricht sich in ihr ja was aus und das ist erstmal Leben.
Ja.
Und ich glaube, es ist sogar mehr als Leben. Es ist das, was das Leben ja in nicht ganz unwesentlichen Phasen auch auszeichnet, nämlich der Ernst. Der Wütende ist ernst, der versteht keinen Spaß, der kann sich, weil das so elementar ist, auch nicht von dieser Wut und in dem Fall eben auch nicht von sich selber distanzieren. Also hat kein Verhältnis zur Wut. Ja. All dies, ja, ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und ich möchte auf Menschen nicht verzichten müssen, die wütend werden können.
Gibt es die denn überhaupt?
Menschen, die nicht wütend werden können?
Naja, also vielleicht Menschen, die so einen Tee getrunken haben und davon zu viel.
Ich kam gerade noch nicht. Es gibt dazu. Ja schon die Menschen, die versuchen, sich stark zu kontrollieren und dann, bevor sie dann jetzt mal wütend werden, dann vielleicht kurz auf Toilette verschwinden, dann aber auch einen kurzen Wutausbruch vielleicht haben, also kurz Zähne zusammenbeißen und dann wieder rausgehen, aber versuchen im Gegenüber mit dem anderen die Wut etwas zurückzuhalten.
Naja, man, das kennst du ja, wenn du wütend bist und du wirst im Zweifel darauf angesprochen. Was passiert? Du erschrickst. Du erschrickst über dich selbst, weil du merkst, so möchtest du eigentlich nicht wahrgenommen werden. Also all das, was wir mit diesem in der Sprache ja als eine Art Verlegenheitswort vorkommenden fassungslos titulieren, das kommt davor. In der Wut sind wir fassungslos, wir verlieren eine Form. Wenn man es vielleicht noch ein bisschen weiter treibt, würde man sagen, mit der Form verlieren wir unsere Identität, also auch uns selbst.
Das sind jetzt so viele Aspekte. Erstmal sprichst du von der Wut als allererstes, das fand ich sehr interessant, auch immer davon, dass es einen Adressaten für die Wut gibt. Dass es die Wut sich an jemanden richtet. Ist das immer so? Und gibt es einen Unterschied zwischen Wut und Zorn?
Und das sind zwei Fragen, die sind unglaublich komplex. Ich würde die gerne auseinanderziehen.
Sehr gerne.
Ja?
Mhm.
Lass uns zunächst mal vielleicht über den Adressaten reden. Ich bin gar nicht so sicher, dass die Wut immer einen Adressaten hat. Der Zorn ja. Mhm. Die Wut nicht. Zumindest nicht immer direkt. Wir kennen das Stellvertreterphänomen. Also, dass du irgendeinen Sündenbock suchst. Ja, also dir ist irgendwas nicht gelungen. Ja, also ich bin ein Schreiberling. Ja, und passiert mir, glaube ich, sehr selten. Aber kann durchaus sein, dass ich sehr unzufrieden bin. Und diese Unzufriedenheit über das, was ich da zu Werke, früher hätte ich gesagt, zu Papier gebracht habe, überhaupt nicht gut finde. Und dass ich diese Investition in Lebenszeit irgendwie sehr bedauere. Und dann suche ich mir irgendeinen Gegenstand.
Ja, im Laptop.
Besser,
ich bin so
besser
sauer
nicht Laptop. Ja. und hau drauf. Ja. Oder schrei rum. Und möchte eigentlich gar nicht, dass andere das hören, sondern es ist einfach eine Entlastung von einem Innendruck. Und dieser Innendruck entsteht in dem Augenblick, und das ist ein sehr zentrales Element, glaube ich, von Wut, meiner eigenen Ohnmacht. Ich kann an der Situation nichts ändern.
Du hast gerade Wut und Zorn voneinander differenziert. Beim Zorn gibt es immer ein Gegenüber, würdest du das sagen?
Denke ich ja. Der Zorn ist, ich bin immer über etwas oder über jemanden zornig und glaube auch, dass der Zorn sich bestimmt durch eine Form von Gerichtetheit. Uralte Tradition, viele, viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, also schon Aristoteles hat sich zu dem Thema auch sehr ausführlich geäußert. Aber ich gehe jetzt mal vielleicht so 200 Jahre zurück, knapp. Und lass mal Charles Darwin sprechen, der sich mit der Phänomenologie, auch der Physiognomie in vielerlei Hinsicht beschäftigt hat und eine äußerliche Unterscheidung meint, feststellen zu sollen zwischen Wut und Zorn, die sich äußert darin, dass der Zorn sich eher hier in der Stirnpartie, also oberhalb der Augen, ausdrückt.
Die Zornesfalten.
Ich kriege die Zornesfalten, die berühmten. Und die Wut sich eher in der Mundpartie artikuliert, also fletsche meine Zähne und bin da im Zweifel auch näher an dem, was wir vielleicht früher mal noch so an Restinstinkten hatten. Wenn wir das mal jetzt wegholen von dem, was Darwin sagt, das merkst du selbst. Also der Zornige, der fixiert dich. Da bohren sich die Augen im Zweifel in das Gegenüber. Und der Wütende, da flackern die Augen. Das ist nicht gerichtet, ja.
Also Denise, du hast ja vorhin die Wut eher positiv gesehen, also die Wut zur Veränderung, also überhaupt über eine Ungerechtigkeit festzustellen und auch dagegen anzugehen.
Genau.
Diese Unterscheidung, die jetzt Jürgen macht, würdest du dann das eher als Zorn beschreiben, was du vorhin meintest mit der Wut?
Also ich glaube, oh Gott, so weit bin ich nicht. Darüber würde ich gerne mit euch noch weiter nachdenken. Also wenn der Zorn zielgerichtet ist, dann habe ich mich ja entschieden, mit meiner Wut etwas zu machen, oder? Also ich richte die Wut konkret gegen etwas. Aber ich würde sagen, der erste Moment der Wut, wenn dieses Gefühl aufkommt, ist eigentlich ein, ja, wie ein Indikator, wie ein Achtung, da stimmt was nicht. Du sei aufmerksam auf irgendwas. Wenn wir jetzt bei diesen Automaten oder also Martha Nussbaum, mit der wir uns später auch nochmal befassen werden im Rahmen dieser Sendung, die schreibt in ihrem Buch, dass sich der Zorn ja auch richtet, wie du es auch gerade sagst, und dass man zum Beispiel, dass Menschen wütend werden auf einen Automaten und auf den einschlagen und dass da Männer gestorben sind, weil irgendein Geldautomaten auf die draufgefallen ist, so wütend waren sie. Also mit dem Zorn habe ich sozusagen schon eine Entscheidung getroffen, aktiv zu werden. Aber die Wut, die aufkommt, ist für mich erstmal nur ein Zeichen dafür, dass ich etwas erkenne, was mich veranlasst, mich so zu fühlen. Und das ist etwas, was ich verändern will. Den Schritt zu gehen, das ist für mich ein anderer Moment.
Die Wut erlebt Veränderung als etwas, dem gegenüber ich mich ohnmächtig fühle. Und diese Ohnmacht ist für die Wut entscheidend. Ich kann es nicht ändern. Oder ich kann mich, wenn ich es nicht ändern will, der Veränderung nicht erwehren. Ja? Wohingegen der Zorn absolut überzeugt ist davon, dass er was ändern kann. Und dass dieses Engagement, also diese Energie, mit der er auftritt, dazu beiträgt, dass sich was ändert. Und wenn du mit Menschen sprichst, die du selber vielleicht als wütend einschätzen würdest, dann findest du das auch immer wieder, ja, dass diese Menschen sagen, ja, da passiert so viel, wir leben in einer Zeit, die so fragil ist, wir wissen nicht so richtig, wo wir hingehören, wo es hingehen wird. Die einen sagen dieses, die anderen sagen jenes, das stimmt so nicht wie da oben. Ja, schon dieses da oben, die Parteien. Ja, ich erinnere nur, dass wir in der Demokratie leben, da ist der Souverän der Bürger. Ja. Aber die da oben sagen dieses, machen aber jenes oder sagen es nur und machen gar nichts. Das sind alles Ausdrucksformen einer Ohnmacht, einer Hilflosigkeit.
Aber es gibt ja dann den Punkt, dann schlägt es um. Also das,
es muss nicht umschlagen. Wut kann auch Wut bleiben, dann wird sie kalte Wut.
Richtig.
Ja. Aber und dann schlägt es möglicherweise um in etwas anderes, nämlich nicht in Zorn, sondern in Hass. Und das ist viel schlimmer.
Ist das, das ist interessant, ist das ein Unterschied, Zorn und der Hass? Oder gibt es nicht ein Verhältnis oder eine Verbindung zwischen beiden? Also kurz mal ausgeholt, das, was du gerade beschrieben hast mit so einer diffusen Wut, das ließe sich ja hier und da schon übertragen auf so etwas wie den Wutbürger, den wir jetzt die letzten 10 Jahre teilweise erlebt haben. Und dann kann es ja einen Schritt weitergehen. Ja, möglicherweise in den Hass, es wird zielgerichteter, aber ist das so scharf zu trennen vom Zorn? Ich denke auch gerade an, also Peter Sloterdijk hat ja auch die Verbindung geschlagen zwischen dem Zorn und dem Ressentiment, die miteinander verkoppelt sind und sagt, wir müssten sozusagen eine Form des Zorns finden ohne des Ressentiments.
Jetzt haben wir schon 4 Begriffe. Für Wut, Zorn, Ressentiment und Hass. Also, vielleicht fangen wir mal an. Man könnte sagen, Wut ist der Zorn der Hilflosen. Und diese Hilflosigkeit drückt sich aus darin, dass ich oft gar nicht spreche. Also ich schreie. Schreien heißt ja, dass die Individualität meiner Stimme verloren geht. All das, was eine Stimme auszeichnet, dass sie sich abzeichnet, dass sie artikuliert, dass sie... Das ist ja ein Ausdruck auch des Respekts gegenüber anderen, dass ich mich eben so ausdrücke, ja, dass die Chance darin besteht, dass er mich versteht. Ja, das hat die Wut nicht. Ich will mich gar nicht so ausdrücken, dass er mich versteht. Ich schreie. Es ist zu laut, es ist zu unartikuliert. Der Zorn artikuliert sich. Der ist sogar in der Lage, ruhig zu werden. Der bricht gar nicht aus, sondern er ist scharf. Und in seiner Schärfe, ja, findet er beispielsweise Argumente, die andere ja so angehen, dass sie zwingen. Also das, was mal in der Kommunikationstheorie zwangloser Zwang genannt wurde, das passiert da. Ob dann jemand das annimmt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber der Zorn möchte gerne anerkannt werden. oft ist es ein größeres, also eben kein persönliches Ansinnen. Ja, die Wut, da geht's nur um mich und da bin ich auch gefangen in mir selbst. Ja, der Zorn, der will mehr als mich. Der Zorn setzt voraus, dass wir auch Regeln kennen, die erlauben, dass wir uns auf eine zivilisierte Art und Weise, also eben nicht gewalttätig, auseinandersetzen können. Das ist der Zorn, der ist vernünftiger. Zwischen Hass und diesen beiden anderen, ich würde den Hass sehr viel näher auch an die Wut rücken als an den Zorn. Zwischen diesen beiden gibt es sicher erstmal was Entscheidendes, das beschrieben werden muss. Zorn und Wut vergehen sehr schnell. Der Zorn verraucht. Hass bleibt. Ja, das ist ein Zeitphänomen. Der Hass ist sehr viel interessierter daran, dass er bleibt. Das ist das eine. Und das zweite ist, Hass richtet sich immer auf die Vernichtung des anderen. Ich glaube nicht einmal, dass die Wut das tut. Die Wut ist eher ein Schutz davor, dass ich mich selber nicht vernichte.
Also bedeutet das, dass Zorn eigentlich nicht unbedingt immer Rache impliziert hat?
Nein, warum?
Ist es bei der Wut anders? Vielleicht muss ich das erst fragen. Ist es bei der Wut anders?
Ich weiß gar nicht, ob Rache so ein kluges Wort ist, das diesen beiden Phänomenen gerecht wird. Es gibt natürlich auch Rache, die sich des Zornes bedient. Das sind im Zweifel über lange, lange Zeiten sich entwickelnde Bewegungen, die sich steigern.
Die aber auch aus Wut entstanden sind.
Vielleicht
oder?
Sind sie mal aus Wut entstanden, die spielt dann nur keine Rolle mehr. Zorn. Wut verschwindet. Die verschwindet schnell. Das ist ein Affekt. Und der kommt und geht und irgendwann ist vorbei.
Aber ja. Er kann auch nur verschwinden, wenn man sie ausdrückt? Oder kann die Wut auch verschwinden, wenn man sie nicht ausdrückt? Weil es gibt ja unterschiedliche Charaktere. Wir sind unterschiedlich sozialisiert, auch als Männer und Frauen und so weiter. Da kommen wir später vielleicht auch nochmal hin. Aber braucht Wut und Zorn einen Ausdruck, um überwunden zu werden?
Na, da sie beide Vulkanologisches haben, also was Eruptives, suchen die sich natürlich Ausdrucksformen. Und eine Wut, die sich nicht ausdrücken kann, und das ist eben das, also wenn ich das mal unter Selbsterhaltungsgesichtspunkten angucke, gefährliche, die richtet sich gegen mich selbst. Diese Art von Aggression ist durchaus in der Lage, auch mich zu zerstören. Ja, und es sogar so weit zu treiben, dass mir das fast egal ist. Ja, also stell dir eine Situation vor, ich raste aus, ich werde so wütend, ja, setz mich ins Auto und rase. Und da ist mir völlig wurscht, ja, was mir passiert, was anderen passiert. Es ist in einem, um es mal mit einem schönen alten Ausdruck zu kennzeichnen, maßlos. Ja, der Zorn hat, was harter im Zweifel sein kann, immer noch Gemäßigtes. Ja, Wut nicht.
Der ist mir irgendwie trotzdem unsympathischer, ich weiß nicht warum.
Der Zorn ist dir unsympathischer?
Ich weiß eher.
Er klingt unsympathisch, Zorn.
Ja, Denise, das ist interessant, gell?
Habe ich jetzt zu viel über mich verraten?
Natürlich verrät so eine Menge über dich auch darüber. Also was du sagst, ist ja im Grunde genommen, dass du, wenn man mal diese beiden Bereiche unterscheidet, ja, Gefühlsebene, Vernunftebene, dass du dich stärker erstmal orientierst und auf die Seite derer schlägst, die ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Was Schönes ist, was unglaublich Tolles. Ja, so. Der Zorn, der holt sich seine Kraft, weil der eine Fähigkeit hat, die nicht viele Leidenschaften haben. Der nimmt noch die Vernunft mit hinein und arbeitet sie als ein Instrument seiner Ausdrucksfähigkeit. Und diese Kraft ist natürlich gelegentlich gefährlicher.
Sebastian, du hast ja vorhin gesagt Ratio, ne? Also ist der Zorn, ist denn ja eigentlich das, also du hast mir den Zorn übrigens gerade sehr viel sympathischer gemacht, nochmal.
Ich bemühe mich weiter.
Dann würde ich dich fragen, weil du hast ja vorhin gesagt, du glaubst, dass uns Wut nicht weiterhilft, was dann ja wahrscheinlich auch so ist. Dann wäre eigentlich der Zorn das, was du vertreten könntest, oder würdest du auch da sagen, nein, das hilft uns dieses
Gefühl? Also wenn ich diese Unterscheidung jetzt von Jürgen nehme, bin ich dann eher auf der Seite des Zorns, frage mich aber, ob das, was Jürgen, was du machst, nämlich die Rache eher ein bisschen da beiseite zu schieben und auch das Ressentiment und den Hass eher so ein bisschen beiseite zu schieben, ob das den Zorn trifft, weil der kann ja schon, du hast es auch hier und da angedeutet, maßlos sein. Und du hast von Aristoteles angesprochen, er spricht ja auch von der Überwältigung des Zorns. Das kann ja auch im Zorn passieren. Er ist ja jetzt nicht nur zielgerichtet und sondern doch zielgerichtet kann er sein, aber er kann sich auch festbeißen und auch nicht mehr loslassen. Das kann ja dann tatsächlich auch zum Problem werden.
Dann bleibt diese Zornesfalte nämlich.
Also ich finde, man sollte Aristoteles nicht zu sehr überstrapazieren, denn der hat diese Unterscheidung zwischen Zorn und Wut ja so scharf noch nicht gezogen. Ja, das ist oft so auch. Ja, wir treffen, ich sage das nochmal, wir treffen Unterscheidungen immer dann, wenn wir was nicht trennen können. Deswegen haben wir diese vier Begriffe jetzt benutzt. Ressentiment, Hass, Wut, Zorn.
Also der Zorn Gottes, der ist ja relativ bekannt. Das führt doch schon dazu, dass man dann ehrfürchtig ist und die Rache Gottes befürchtet. Ist das etwas, was du dann, also da steckt doch die Rache und der Zorn relativ eng beieinander, oder? Also allein in diesem Auge in Auge hast du vorhin auch schon genannt, also in diesem Gedanken.
Also das, was man Talionsprinzip nennt, also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, dass ich etwas angemessen erwidere, das orientiert sich an der Vorstellung von Gerechtigkeit. Gerecht bedeutet, es muss irgendein Ausgleich stattfinden. Und dieser Ausgleich ist das, was man dann auch in die Vorstellung hineinholt, in die größte vielleicht Differenz, die man sich denken kann, nämlich zwischen Mensch und Gott. Auch da, denkt man, muss doch irgendwie ein Ausgleich jetzt stattfinden. Weil der Mensch eben so ist, wie er ist, und er sich eben nicht hält an das, was er glaubt, dass man von ihm es erwartet. Der Mensch, einer, der sich vergeht an all dem, was sinnvoll für das Zusammenleben einer Gesellschaft oder Gemeinschaft erdacht worden ist, der sich immer wieder auch in Situationen begibt, in denen er Schuld auf sich nimmt, also Verantwortung trägt für etwas. Es muss doch einen Ausgleich geben.
Das war der Ausgleich?
So, das war ein Gedanke. Rache ist in der Tat ein Element, mit dem man versucht, diesen Ausgleich herzustellen. Ja, klar. Das ist so, ja. Und diese Vorstellungen ziehen sich nicht nur durch die christliche Religion, die findest du in allem, ja. Das ist problematisch bei der wirklich größten Differenz, die Menschen sich denken können, ja, zwischen Welt und Gott, zwischen Mensch und Gott. Und deswegen hat man ihm eine Leidenschaft zugeschrieben, die Zorn genannt wird. Aber es blieb nicht dabei, sondern erzählt wird ja. Es wird ja nicht nur etwas bezeichnet. Ja, es wird ja vom Zorn Gottes berichtet. Und in diesen Erzählungen, so gehen diese Erzählungen zumindest aus, überwindet die Barmherzigkeit den Zorn. Also wird der Ausgleich durch etwas hergestellt, von dem man glaubt, dass es viel größer ist, als alle Rache es je auch in irgendeiner Weise erreichen könnte, nämlich Verzeihung. Und das ist auch das Einzige, was zum Beispiel solche Rache-Kreisläufe zu unterbrechen vermag. Dass irgendwann irgendjemand auf den Gedanken kommt und sagt, ich muss nicht diesen Ausgleich wiederherstellen, ich verzeihe. Sonst endet das nicht.
Vielen Dank, Jürgen Werner.
Dankeschön.
Vielen Dank euch.
Jetzt nach alledem, was wir gehört haben, stellt sich vielleicht unsere Frage auch nochmal neu, also wenn wir diese Unterscheidung zwischen Wut und Zorn ernst nehmen. Weil sind ja doch erstmal, also mit Jürgen, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also die Wut impulsiv, kurzsichtiger, in gewisser Weise affektiver, unmittelbarer, spontaner, während der Zorn sehr weit auch rationaler ist, überlegter ist, intensiver ist, zielgerichteter ist.
Der Zorn ist sozusagen die intellektuelle Wut oder so.
Ja.
Ratio einbeziehend quasi. Also der Zorn ist strategischer als die Wut.
Es gibt übrigens, also das ist alles so ein Wortfeld, das ist manchmal schwer, das zu unterscheiden. Also Jürgen macht ja dann Wut- und Zornunterscheidung. In der antiken Philosophie gibt es diese Unterscheidung in der engen Form so nicht. Ist auch teilweise ein sprachliches Problem, also dass in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Sachen benannt werden. Auch zu diesem Wortfeld am Rande, wir hatten es auch behandelt, ist der Begriff des Hasses. Und auch da gab es in den letzten Jahren mehr und mehr Auseinandersetzungen, zum Beispiel auch Shader Kurt, die hatten wir schon mal hier mit ihrem Buch zu Liebe. Sie hatte auch mal ein Buch zu Hass geschrieben und da spricht sie auch vom strategischen Hass, den sie auch eher befürwortet oder da eine Lanze für bricht. Also ein zielgerichteter Hass, der strategisch funktioniert, der eben nicht so impulsiv ist und auch nicht so ziellos ist, nicht so diffus ist. Es ist eine ähnliche Unterscheidung wie die, die wir gerade gehört haben.
Also meine Perspektive auf Wut oder jetzt sage ich mal Zorn ist ja eigentlich auch die gewesen, dass ich sage, es ist gut, wenn wir merken, wo etwas nicht stimmt und versuchen und uns die Wut oder der Zorn uns aufmerksam macht darauf, dass wir etwas wieder in Ordnung bringen wollen. Und ich glaube, das funktioniert nicht unbedingt nur über Rache, sondern das funktioniert vielleicht auch über Protest zum Beispiel oder über das Bewusstsein. Das sehen wir zum Beispiel in der feministischen Bewegung, dass das Ungleichgewicht in der Welt oder die Diskriminierung von Frauen dazu geführt hat, dass Frauen das wütend gemacht hat und die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr und wir möchten gerne genauso viel Geld verdienen, im Krankenhaus genauso behandelt werden, macht mich immer noch wütend, wenn ich sehe, es gibt so ein Medical Gap und wird immer noch mehr an Männern geforscht als an Frauen. Es gibt so viele Gründe, auch wütend zu sein. Und diese Wut, denke ich, ist immer noch wirklich wichtig. Und Jürgen hat ja vorhin beschrieben, seine Wut, ne, was er macht, wenn er wütend ist, weil der Schreibvorgang irgendwie nicht gut funktioniert und dass er dann rumschreit und so. Und das sehen wir als sehr, das ist männlich und das kann man machen. Bei Frauen wird ganz oft gesagt, wenn die wütend werden und die Wut auch Ausdruck bekommt, die keift rum oder die ist hysterisch oder so. Und ich glaube aber, dass die Wut wichtig ist, weil wir eben Umstände, die ungerecht sind, damit benennen können und eventuell auch dann verändern können. Sie ist ein Motor.
Das ist ja dann, was du gerade beschreibst, eine Delegitimierung von Wut. Also von jetzt gerechter Wut in deinen Augen, die teile ich natürlich auch. Es gibt ja aber auch diese Delegitimierung von Wut gegenüber Protesten, die du und ich auch vermutlich nicht als gerechte Wut bezeichnen würden. Also wenn wir zum Beispiel an Pegida-Demonstrationen in Dresden denken, wo dann der sogenannte Wutbürger eben auftaucht. Wie gehst du damit um in deiner Vorstellung, dass Wut eben ein Motor sein kann? Weil er kann ja auch ein Motor dann sein, beispielsweise für eine rassistische Konterrevolution.
Absolut. Ich glaube auch, dass wir damit umgehen müssen, weil wir werden Wut ja nicht verbieten können. Wir können vielleicht haben wir das auch im Laufe der Sendung noch, finden wir dafür auch noch irgendwie Möglichkeiten, sie anders umzusetzen. Aber ich glaube, dass wenn wir das Gefühl haben, etwas ist ungerecht, dann werden wir wütend. Und ob das tatsächlich ungerecht ist oder eine gefühlte Ungerechtigkeit, hat nichts mit dem Ausdruck unserer Wut zu tun, weil das Gefühl der Wut kommt auf jeden Fall. Ob diese Ungerechtigkeit tatsächlich darstellbar ist, ob es sie wirklich gibt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen, dann sind sie wütend. Und ich glaube, dass es dann vielleicht wichtig ist, das zu sehen und auch zu sehen, wie kann man das anders artikulieren oder anders umsetzen und vielleicht auch darauf einzugehen. Ist es denn jetzt wirklich so, dass dir alle Ausländer, in Anführungsstrichen, die Arbeit wegnehmen? Oder ist es nicht vielleicht so, dass es dir gerade nicht so gut geht, weil es in Deutschland ein Ungleichgewicht an Verteilung gibt oder so? Aber der Ursprung der Wut, dieses Gefühl, das ist nicht fair, der ist trotzdem ernst zu nehmen.
Hier kann man nochmal zur Unterstützung Aristoteles nehmen, den ja Jürgen eher so ein bisschen beiseite schieben wollte.
Du holst ihn wieder raus.
Ich hole ihn doch wieder raus und er ist, denke ich, doch bei dem Thema relativ wichtig. Der so sinngemäß meinte, dass Zorn, die, und das ist vielleicht auch bei ihm die Wut, vielleicht also war Wut und Zorn jetzt mit Aristoteles weitgehend synonym verwendet, dass sie basiert auf einem erlittenen Mangel und dem Eindruck, dass diesem Mangel zu wenig Wertschätzung entgegengebracht wird. Also ein nicht beachtetes Leiden ist die Grundlage bei Aristoteles für den Zorn. Und das ist ja im Grunde, wenn man jetzt nämlich Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit austauscht und auf das Leiden zurückgeht, dann müsste man sich dieses Leiden angucken, das dazu führt, dass Menschen wütend werden. Und dieses Leiden müssen wir auch bewerten und auch diskutieren. Und aber das ist, glaube ich, die Grundlage. Und dann bringt es, glaube ich, dann nichts, eben sich einfach nur abzuarbeiten und zu sagen, das ist jetzt die gerechte Wut, das ist die ungerechte Wut, sondern man muss an den Kern, an den Ursprung der Wut ran.
Das stimme ich.
Sofern sie eine gesellschaftliche ist. Ne? Es gibt ja auch einfach diese Wut, Mist, jetzt ist mir irgendwie hier der Teller aus dem Schrank gefallen.
Wer ist alle Leute, die Teller machen, sind
ja, genau. Ein Punkt, den ich ganz interessant fand noch, den Jürgen gesagt hat, war, als er meinte, dass die Wut der Zorn der Hilflosen ist. Das ist ein interessanter Aspekt, weil das zeigt ja, dass aus dieser Wut tatsächlich etwas mehr werden kann, wenn sie aber zielgerichteter ist. Und wenn sie das nicht ist, wenn sie einfach nur so aufploppt, dann kann mit ihr erstmal nichts weiter geschehen. So, und also diese Zielgerichtetheit von Wut macht sie dann zum Zorn. Jürgen hat ja hier gerade doch sehr positiv über den Zorn und über die Wut gesprochen und damit ja auch ein Stück weit deine Perspektive eher gestärkt. Wir haben jetzt aber noch jemanden mitgebracht, nicht im Studio, sondern als Philosophon, die stärker in meine eher kritische Sicht von Wut und Zorn geht. Und das ist heute Martha Nussbaum.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Martha Nussbaum, US-amerikanische Philosophin. Der Zorn geht zwar nicht in allen, aber in sehr vielen Fällen auf eine Statusverletzung zurück. Und Statusverletzungen haben eine narzisstische Note. Anstatt das Augenmerk auf die Unrechtmäßigkeit der Handlung an sich zu richten, ein Fokus, der zu einer allgemeineren Besorgnis über unrechtmäßige Handlungen dieser Art führen könnte, konzentriert sich die vom Statuszorn gepackte Person zwanghaft auf sich selbst und ihre Stellung gegenüber anderen.
Da greift Martha Nussbaum nochmal einen ganz spezifischen Aspekt des Zorns auf, nämlich der Zorn, der entsteht, wenn wir das Gefühl haben, unser Ego ist angekratzt. Wenn uns jemand vom Thron stößt für einen Moment. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt.
Würdest du sagen, dass das ein spezifischer Aspekt ist des Zorns oder ist es nicht sogar konstitutiv für den Zorn?
Ich glaube, es ist ein spezifischer Aspekt des Zorns. Ich glaube, dass es andere Ursprünge für Wut und Zorn gibt als diesen Statuszorn. Obwohl es interessant ist, dass du das gerade fragst, weil wenn es um Gerechtigkeit geht, dann geht es ja auch darum, dass man auf dem gleichen Level ist und bleibt oder aufs gleiche Level kommt überhaupt. Und das ist ja auch Status.
Genau, weil so hatte ich dich auch vorhin verstanden, dass eigentlich dieses Verständnis von Zorn, jetzt jenseits davon, wie sie das beurteilt, aber diese Voraussetzung des Zorns, die sie hier nennt, nämlich Statusverletzung, dass die eigentlich in deinem Sinne sein müsste, so wie du vorhin Zorn und Wut begriffen hast.
Ich würde eher bei ihr bei dem Begriff Übergangszorn ansetzen, weil das ist der Moment, der quasi mich in Bewegung bringt. Bewegung war ja auch gerade so ein Aspekt im Gespräch mit Jürgen Werner. Also die Empörung über etwas, die mich dazu bringt, einen Aspekt zu hinterfragen. Zum Beispiel den Gerechtigkeitsaspekt. Aber beim Statuszorn geht es eher darum, das Gesicht zu verlieren, würde ich sagen. Und nicht um die tatsächliche Hierarchie, sondern es geht eher darum, dass eben das eigene Ego nicht verletzt wird und nicht darum, dass eine Gerechtigkeit hergestellt wird. Ich glaube, das ist ein Unterschied.
Also ich verstehe bei Martha Nussbaum es so, dass dieser Übergangszorn, den du auch gerade ins Spiel gebracht hast, dass das eher eine Randerscheinung des Zorns ist und dass aber im Zentrum des Zorns das steht, was wir auch gerade gehört haben. Also zum einen diese Statusverletzung und dann finde ich aber vor allem den entscheidenden Punkt bei ihr, das, was sie da am Schluss sagt in dem Zitat, was wir gerade gehört haben, dass die vom Statuszorn gepackte Person zwanghaft auf sich selbst und ihre Stellung gegenüber anderen zurückgeworfen ist. Also bei sich selbst kleben bleibt, könnte man auch sagen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der uns zur Leitfrage führt. Warum sind wir so wütend? Jürgen Werner hat es vorhin ganz kurz mal angedeutet, dass heute man eher bei der Wut kleben bleibt und nicht so stark auf den Zorn geht, weil wir auch, so habe ich ihn verstanden und würde ich das weiterdenken, in der Gesellschaft leben, in der sozusagen das eigene Individuum, das Selbst eine sehr große Rolle spielt. Und ich denke, an dieser Stelle könnte man schon mit Martha Nussbaum sagen, es besteht die Gefahr bei Wut und Zorn, was sie dann nicht so richtig differenziert, dass man nicht auf die strukturelle gesellschaftliche Ebene kommt und über Institutionen beispielsweise nachdenkt, die Ungerechtigkeit ausgleichen können, sondern sehr stark bei sich bleibt und das eigene Selbst überhöhen möchte, indem man denjenigen, auf den man zornig ist, herabwertet.
Ich glaube, dass es wirklich nur ein Aspekt ist. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal so richtig wütend war. Und ich bin wütend auch, und das ist übrigens die Hilflosigkeit, die Jürgen Werner vorhin angesprochen hat, total wichtig. Ich bin wütend in Momenten, wo ich mich hilflos fühle. Zum Beispiel, wenn ich nicht verstanden werde, in einer Beziehung oder so, ne? Jeder streitet ja mal. Und das sind dann oft so Momente, wo ich so denke, wieso versteht mich dieser Mensch gerade nicht? Das macht mich wütend. Und ich bin wütend gewesen, ganz oft früher in der Schule, wenn andere nicht gerecht behandelt wurden. Zum Beispiel hatten wir einen Lehrer, der immer schlimme, ich glaube, vielleicht habe ich das schon mal in diesem Podcast erzählt, weil mich das so belastet hat, der hat immer schlimme Worte gefunden für die MitschülerInnen. Der hat zum Beispiel zu einem Schüler gesagt, du bist als Schwein zu dumm und hast als Mensch zu kleine Ohren. Das hat mich sehr, sehr wütend gemacht und hat mir den Mut gegeben, in der Klasse aufzustehen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Es hat mich mutig gemacht, zu meiner Mutter zu gehen, der zu sagen, der hat das gesagt und das ist nicht in Ordnung. Meine Mutter ist wütend geworden. Die ist dann ins Lehrerzimmer gegangen und hat gesagt, es ist nicht okay, wie sie mit den SchülerInnen sprechen. Oder mit den Schülern, hat sie damals noch gesagt. Sie hat nicht genderneutral gesprochen. Und das ist, glaube ich, diese Übergangswut, die uns ins Handeln bringt. Und die Statuswut, wenn ich jetzt bei dem Lehrer bleibe, ist vielleicht seine Wut darauf, dass er in seinem Ego verletzt wurde, weil ihm jemand von außen gesagt hat, dass er in seinem Space, wo er Gott ist, nämlich im Klassenzimmer, unrechtmäßig gehandelt hat.
Jetzt bin ich, also wir haben jetzt die Wut des Lehrers und deine Wut. Deine Wut war ja auch
eine. Meine Wut war okay.
Genau, die war natürlich lieb und die andere böse. aber ich verstehe diesen Widerspruch gar nicht, den du aufmachst zwischen der Statuswut und der Übergangswut. Weil das kann ja, oder den Übergangsturm, weil das kann ja auch mit Martha Nussbaum relativ easy geschehen. Das ist, sie redet ja an dieser Stelle erstmal nur davon, was dann die Ursache des Zorns ist. Dass daraus dann etwas anderes übergehen kann, also auch eine jetzt im größeren Maße gesellschaftliche Verhandlung, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, ob sie die noch schlagen dürfen oder nicht dürfen, dann beschließt man irgendwann, es darf nicht mehr sein. Das ist ja erstmal was anderes. Aber die Statusverletzung also ein Ursprung des Zorns ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum du dem nicht zustimmen würdest oder sagen würdest, das ist nur ein spezifischer Aspekt.
Ich würde sagen, eine Statusverletzung, die kann ja eigentlich nur stattfinden, wenn man auch einen Status hat. So.
Nein, Status kann auch ein niedriger Status sein. Also Status erstmal nur eine Positionierung irgendwo.
Genau, aber wird denn mein niedriger Status verletzt? Also ist es nicht eher so, dass diejenigen einen Verlust empfinden, die eben an einem Punkt sind, wo der Statusverlust schmerzhaft ist? Wie schön, dass wir uns streiten. Aber ich glaube, dass es da tatsächlich um eher dieses Ego geht, das verletzte Ego, das wütend macht. Aber wir können das ja auch nochmal darauf überprüfen und ich lasse mich gern von dir überzeugen. Wenn wir jetzt beim Zorn des Übergangs sind, bei dieser Empörung, dann sagt Martha Nussbaum ja auch, das ist in Ordnung. Sie sagt aber auch, dass uns der Zorn nicht weiterhilft, dass wir eigentlich für den Zorn uns andere Gefühle bewusst machen sollten, die eigentlich dahinter stehen. Sagt sie, wir sollten uns zum Beispiel eher die Trauer vornehmen oder die Angst, wenn wir wütend und zornig werden und dahin schauen. Oder vielleicht auch die Scham, würde ich jetzt sagen, wenn der beschämte Lehrer wütend wird auf mich als Schülerin, weil ich ihn verpfiffen habe. So, und ich glaube, aber da ist so der Unterschied zwischen der Statuswut und dem Zorn des Übergangs.
Ich finde, an dem Punkt, an dem wirklich klar wird, dass sie ein sehr kritisches Verhältnis zum Zorn hat, ist, wenn sie auch davon spricht, dass der Zorn und auch die Wut im Grunde im Geist der Heimzahlung stattfinden. Da nimmt sie auch wieder Aristoteles. Der Hauptgrund des Zorns ist die Herabwürdigung, das Gefühl der Herabwürdigung und gleichzeitig dann das Erheben durch das Schubsen des anderen, also der einen vermeintlich oder tatsächlich herabgewürdigt hat. Das wäre dann also beim Lehrer nicht gesellschaftlich sich dafür einzusetzen, dass Lehrerinnen und Lehrer irgendwie anders sich verhalten müssen oder so in der Schule, sondern im schlimmsten Fall eben nach der Schule aufzulauern und in eine Pfütze zu schubsen oder so.
Ja, aber da stimme ich irgendwie überhaupt nicht überein mit Martha Nussbaum, weil ich glaube, dass der Zorn oder die Wut, dass die da sind, dass das nicht immer Rache mit sich bringen muss, dass es nicht immer um Heimzahlung geht, sondern dass es auch darum gehen kann, wirklich eine Herstellung von Gerechtigkeit. Und im Feminismus zum Beispiel, wo dieses Prinzip ja auch Relevanz hat, geht es ja nicht darum, dass jetzt alle Männer leiden sollen, weil Frauen jahrhundertelang gelitten haben, sondern dass Frauen die gleichen Möglichkeiten bekommen wie Männer. Es geht nicht um Rache, es geht nur um Gerechtigkeit. Und da widerspreche ich ihr, weil ich glaube, dass dieser Zorn, der aufkommt, dass der ein Motor sein kann, der auch zu Gutem führt. Aber wo ich Martha Nussbaum zustimme, ist, dass sie sagt, wenn diese Wut da ist, guck doch mal, welche Gefühle dahinter stehen. Also sozusagen substituiere die Wut mit dem, was da ist. Und das ist zum Beispiel, wenn man sich die Sklaverei anguckt, tiefe Trauer. Das ist vielleicht, wenn man sexuelle Übergriffe an Frauen sieht, Angst. Und sich das anzuschauen und trotzdem diese Energie der Wut zu nehmen, um eine Veränderung zu bringen, das finde ich halt relevant.
Die andere Seite.
Ich bin Lotta Faidini, ich bin systemisch-somatischer Coach aus Hannover und biete unter anderem einen Workshop an, der heißt Mut zur Wut. Die Emotion Wut bedeutet für mich eigentlich vor allem Ermächtigung, weil Wut für uns ein Anzeiger ist von Bedürfnissen, von Grenzen. Also wo sind Bedürfnisse vielleicht von mir selbst, von anderen Leuten nicht beachtet worden? Und wo sind Grenzen vielleicht auch überschritten worden? Und dann kann ich wütend werden. Und diese Wut gibt mir eine große Kraft und eine Power, wenn ich sie zulasse und wenn ich auch einen richtigen Umgang mit ihr finde, was bei der Wut manchmal leider ein bisschen die Krux ist, weil wir bisher leider nicht lernen, wirklich Ventile für unsere Wut zu haben. Ich glaube, Wut ist erstmal für viele Leute ja fast schon überfordernd, manchmal auch leicht frustrierend, weil wir erstmal vielleicht gar nicht so richtig einordnen können, warum werden wir jetzt wütend. Und dann ist es manchmal schwierig, auch den Adressaten für die Wut zu finden. Richtet die Wut sich jetzt gegen mich, weil ich irgendwas nicht richtig gemacht habe, oder gegen eine andere Person oder vielleicht noch komplexer gegen eine Gesellschaft oder einen Punkt in der Gesellschaft? Und dann kommt so eine Ohnmacht und ja, vielleicht so ein bisschen das Unvermögen von, okay, was mache ich jetzt mit der Wut? Und dann unterdrücken wir sie. Und dann kann Wut, glaube ich, auch problematisch werden und zum Beispiel zu Aggression führen. Gerade bei dieser Wut, die wir an niemanden richten können, ist es, glaube ich, das Effektivste wirklich, die wirklich in den Körper zu holen und, keine Ahnung, Luftboxen zu machen, auf der Stelle zu treten, Kickboxen oder irgendwas, was uns hilft, diese Energie, die Wut hat. Und das ist irgendwie eine sehr starke Energie, weshalb wir, glaube ich, auch manchmal so überfordert sind mit der Wut und fast Angst haben vor der Wut, die eben in den Körper zu bringen und damit auch Druck abzulassen. Also mit den Leuten, die ich arbeite und auch bei mir persönlich, ist es immer danach besser.
Ganz interessant, dass sie sagt, Ventile der Wut zu finden, das ist genau diese Kontrolle. Also dass man versucht, die Wut auch in eine gewisse Bahn zu lenken und nicht einfach diffus zu lassen, sondern zu fokussieren.
Ja, aber die Wut auch zuzulassen, genau, und sie nicht zu unterdrücken. Das ist interessant. Ein Ventil ist ja, hat ja nur so einen schmalen, kleinen Ausgang. Ne? Wenn die Luft aus so einem Reifen, die ganze Luft da raus soll, aus dem Ventil, es dauert einen Moment. Sie ist so kontrolliert. So. Und die Wut, wenn man sie wahrnimmt, die Wut, kann man sie, glaube ich, besser kontrollieren, als wenn man so überrumpelt ist oder so ein unterdrücktes Grummeln einfach die ganze Zeit mit sich rumträgt. Und deshalb glaube ich, ist es auch total wichtig, Wut nicht zu verteufeln, weil wir immer wütend sein werden, auch wenn die Wut eine Todsünde ist. Aber ja, sie einfach sichtbar auch zu machen und darüber zu sprechen.
Ein Punkt, den ich auch zusätzlich nochmal auch für unsere Debatte ganz interessant fand, war, dass sie davon gesprochen hat, ob man die Wut, also ob sie ein Gegenüber braucht, ob es andere Personen braucht oder ob man auch wütend auf Strukturen sein kann. Denn so wie ich sie verstehe, ist das abstrakte, gegen die Strukturen gerichtete Wut, dass die ist eher problematisch, weil da wissen wir nicht so richtig, wohin damit. Es ist leichter allerdings, wenn sie sich gegen Personen richtet.
Genau. Vielleicht ist es deshalb auch so einfach gerade für bestimmte Ideologien, Leute einzusammeln, die so eine diffuse Wut haben gegen irgendetwas und diese Wut zu schüren und die so mitzunehmen, sozusagen Ventil zu werden für eine eher wabernde Wut, wo man nicht genau weiß, wohin, und dann zu sagen, wir lösen das für dich und richten unseren Zorn, also deine Wut, die so diffus ist, gegen jemanden oder etwas ganz Konkretes.
Geflüchtete beispielsweise.
Zum Beispiel.
Oder Männer.
Oder Männer.
Genau, ich frage so provokativ, weil wir, glaube ich, da an den Kern unseres Dissenses auch kommen. Weil ich würde dem zustimmen, was wir auch gerade gehört haben, dass die Wut und dann auch der Zorn, hier gibt es ja die Unterscheidung so natürlich noch nicht, dass die sich gegen Personen richtet. Aber eigentlich sind ja nicht die Personen das Problem, sondern die Strukturen das Problem. Und deswegen halte ich die Wut und die Zorn weiterhin für eher destruktiv, wenn sie eben dann nicht zum Übergangszorn wird.
Du hast mich total, also du hast mich gepackt mit deiner Argumentation. Aber es geht für mich eher darum, das zu erkennen. Und natürlich werde ich als Frau, wenn ich sehe, wie viele Femizide es täglich mittlerweile weltweit gibt, da werde ich natürlich wütend. Und die Wut richtet sich dann natürlich im allerersten Moment gegen diese eine Person, die diese Marathonläuferin beispielsweise getötet hat. Ne? Gab's ja. Und dann habe ich aber die Chance, das zu nehmen und mir anzugucken, bevor ich loslaufe und diese Person finde und mich an dieser Person räche, das zu nehmen und es zu übersetzen und mich dann gesellschaftlich damit auseinanderzusetzen, was muss denn passieren, damit es eben keine Femizide mehr gibt oder weniger Gewalt an Frauen ausgeübt wird. Und dann geht es ja darum, dass die Wut ein Ventil findet und nicht, dass der Reifen nicht explodiert, sondern dass ich das feststelle. Das macht mich wütend oder das macht mich ängstlich oder das macht mich traurig, was Martha Nussbaum uns empfehlen würde dann als Gefühle. Aber ich kann das ja kanalisieren. Also ich werde ja dann nicht gleich zur Furie.
Ich glaube, da kommen wir dann zusammen. Also die Wut ernst nehmen und nicht unterdrücken, sondern sie feststellen und auch wahrnehmen. Da ist das Leben mit Jürgen. Also das Wut und Zorn zeigen auch, dass wir leben. Aber dann sollte es einen Schritt weiter gehen und nicht nur einen Schritt weiter, also nicht nur jetzt die Fokussierung, Kanalisierung von Wut, dass sie zielgerichteter wird und dann mit Jürgen zum Zorn wird, sondern auch da noch einen Schritt weitergehen, dass man wegkommt sozusagen von dem personellen Verhältnis, ich räche mich an der und der Person oder an der und der Gruppe, sondern dass man davon ausgehend, darüber hinausgehend über Strukturen, Institutionen, über Moral, über Gesetze und so weiter spricht und sich mit denen beschäftigt.
Ja. Ich würde wirklich sagen, weil Wut ist ja ein Gefühl wie alle anderen Gefühle. Also es ist, also vielleicht widersprichst du mir da? Es ist ein Gefühl, das in uns ist. Und dieses Gefühl können wir ja nicht einfach ausmerzen. Nein, oder streichen. Deshalb glaube ich, dass Wut und Zorn okay ist. Der Umgang mit der Wut, so wie Lotta das gerade gesagt hat, der ist wichtig. Und das müssen wir vielleicht üben.
Also ich denke, wir sind uns einig darin, dass wir nicht bei der Wut und bei dem Zorn stehen bleiben sollten. Aber dass wir diese Gefühle und auch das Gefühl des Zorns ernst nehmen müssen. Die Frage ist natürlich, wohin jetzt dann damit und auch jetzt bei einem, vielleicht im Alltag, wenn man eine Wut verspürt. Das war doch eine Frage, die du auch bei Instagram gestellt hast.
Ja, und ich habe richtig viele Antworten bekommen auf diese Frage, die ich leider nicht alle vorlesen kann. Aber was auffällig war, ist, dass viele Frauen geschrieben haben, dass sie erst Wut lernen mussten. Und da würde Martha Nussbaum übrigens sagen, das ist ein Fehler. Eher müssten Männer die Wut verlernen. Nur nochmal ergänzend dazu. Also wäre ganz auf deiner Seite. Und hier schreibt zum Beispiel jemand, was für ein Thema. Könnte Stunden darüber sprechen. Wir ja irgendwie auch. Und, und ich lerne, meine Wut zu akzeptieren und zu haben. Früher habe ich sie immer runtergeschluckt. Aus Wut wurde Trauer, die ist gesellschaftlich akzeptierter. Meine aufgestaute Wut ist mir nicht nur auf den Magen, sondern auch auf die Stimme geschlagen. Aber die brauche ich.
Also sie muss auf jeden Fall raus.
Die muss raus.
Sonst sprachlos.
Sonst wären wir sprachlos.
Ja, Denise, brauchen wir heute ein Fazit?
Also ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel rausgefunden über die Wut und haben uns ja auch ein bisschen gestritten und sind uns näher gekommen. Ich glaube, dass wir die Wut betrachten müssen und dass wir auch alle anderen Gefühle, die dahinter stehen, uns nochmal genauer anschauen sollten.
Du hattest ja eingangs gesagt, die Wut braucht es, damit die Welt sich verändert. Ich würde vielleicht so weit mitgehen, Wut kann ein erster Schritt sein, dass sich etwas verändert, aber dazwischen sind noch sehr viele weitere Schritte.
Und ich glaube, da bin ich absolut einverstanden. Wenn ihr Lust habt, nochmal so richtig wütend zu werden, hört doch in die ARD Audiothek. Da könnt ihr diese Folge jederzeit anhören und auch alle anderen Folgen. Also wir sprechen auch mal über Liebe oder über in unserer allerersten Folge über Sicherheit. All diese Folgen hört ihr jederzeit in der ARD Audiothek.
Meinst du, es war so schlimm, dass die Leute wütend werden, wenn sie unsere Folge hören?
Ich hoffe, sie denken einfach nur nach. Und wenn sie wütend werden, dann richten sie ihre Wut nicht auf eine Person und auch nicht auf das Empfangsgerät, bitte. Lasst eure Bluetooth-Box heile.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Wenn du zu den nachdenklichen Menschen gehörst, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung für dich. WDR 5, das philosophische Radio. Wöchentlich spricht Jürgen Wiebeke, der auch schon mal hier bei uns im Podcast war, mit einem Philosophen oder Autoren über ein interessantes Thema, zum Beispiel über Askese oder Freiheit, über philosophische und grundsätzliche Fragen unserer Zeit. Hör rein. Denk mit, rede mit. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von dem Philosophie-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und einen Link zu dem Podcast, das Philosophische Radio, findest du in unseren Shownotes.